Moin, Chris hier. Es ist ein neues CM-Magazin. Mea culpa. Es hat sich schon wieder gezogen. Diesmal aber aus gutem Grund. Ich war nämlich krank wie ein Hund. Ich hatte das erste Mal seit, es ist 5, 6 Jahre her jetzt wahrscheinlich, hatte ich eine Erkältung. Nein, kein Covid. Fleißig getestet. Ich habe so alle Stadien durchlaufen und das in einer Vehemenz. Und vor allem auch in einer Zeitdauer, dass ich so noch nicht, glaube gefühlt schon lange nicht mehr hatte. Von Halskratzen über Husten, über Lungenschmerzen, über dann Halsschmerzen, die sich irgendwie dann in die Nase begeben haben und dort erstmal zu kistenweise Tempotaschentuchverbrauch geführt haben, bis wieder runter zum Husten und so weiter. Also jetzt geht es halbwegs, ich habe eine sehr sexy Stimme gerade. Und muss auch zwischendurch immer wieder pausieren und abhusten und so weiter, aber es geht. Also Entschuldigung, ich bitte um Entschuldigung, aber hier bin ich wieder heute solo, weil ich wegen Krankheit jetzt auch mit Holgi nicht aufnehmen konnte, also wegen meiner Krankheit mit Holgi nicht aufnehmen konnte. Atemwegserkrankungen, so toll, so super. Dabei habe ich übrigens auch festgestellt, dass ich weiß ja nicht, wie ihr drauf seid, aber ich bin schon so, dass ich sage, ja, ich sollte immer so ein paar Covid-Tests zu Hause haben und auch wenn es jetzt hier vielleicht an der Behandlung nicht viel geändert hätte, aber einfach der Neugier halber hätte ich schon gerne gewusst, ob das jetzt, also eine Grippe war es keine, ich hatte kein Fieber, aber ob das so eine RSV war oder sowas. Und dann bin ich in die Apotheke gegangen. Ich war zuerst bei meinen Eltern zu Besuch, da ging das gerade los, habe ich mich quasi unterwegs angesteckt. Und da habe ich dann in der schwäbischen Kleinstadt versucht, einen Kombitest zu finden. Covid, Grippe, RSV und zwei Grippevarianten, also ein Vierfachtest. Gibt's? Kein Problem. Die Apotheken haben wahlweise dumm geguckt oder mich ausgelacht. Also was braucht ja keiner. Apotheken, das möchte ich mal geben. Dann bin ich hier zurück im Norden gewesen und dann habe ich es hier in der Apotheke versucht und die Apothekerin sagt nur, ach, das ist ja interessant. Nee, haben wir nicht da, aber ich schreibe mir das mal auf. Das ist ein Artikel, der ist, ich bin auch gleich fertig mit meinem Rant, aber das ist fucking ein Artikel, der ist, der wird nicht schlecht, der hält ein Jahr oder zwei, da kann man sich mal ein Fünferpack irgendwo hinlegen und dann kann man die einzeln verkaufen und egal. Also heute Solo-Sendung und eigentlich auch monothematisch, wobei das Monothema sich sehr schön zerfasert in diverse Unterthemen. Aber das ist so ein generelles Ding, was mir so in den letzten Monaten immer mehr durch den Kopf geht und das ist diese Knappheit, diese Knappheitsgesellschaft, die langsam in eine Überflussgesellschaft sich wandelt. Und hört es euch einfach an. Viel Spaß damit. Los geht's. Ich möchte heute mal über eine Utopie reden. Beziehungsweise eine Utopie, die schon ziemlich greifbar aussieht in manchen Bereichen zumindest. Und über einen Umbruch, den wir da gerade entweder jetzt haben, beziehungsweise den wir bald haben werden. Und es geht generell um das Thema Knappheit. Ressourcenknappheit. Wir als Menschen haben immer in Knappheit gelebt. Knappheit ist auch immer eine treibende Kraft für uns gewesen in der Gesellschaft. Und der begrenzte Zugang zu Ressourcen, er hat schon immer unsere Entwicklung und unsere Werte und unser Verhalten geprägt. Beispiel, kleines Beispiel, Licht, künstliches Licht. Das war mal so wertvoll und teuer, dass sich die meisten Menschen das nicht leisten konnten. Die konnten es sich nicht leisten, eine Woche zu arbeiten, um genug Öl in ihrer Lampe zu haben, damit sie eine Stunde künstliches Licht machen konnten. Und damit alles, was dieses künstliche Licht bedeutet und was es für uns tut. Heute ist das Licht quasi gratis. Heute kostet Licht nichts mehr. den Gegenentwurf durch Knappheit geprägte Gesellschaft sehen wir zum Beispiel, wenn wir uns mal Star Trek anschauen. Die haben den Replicator. Alles erscheint auf Knopfdruck. Da pflückt keiner die Teeblätter in der Teeplantage. Der heiße Earl Grey erscheint einfach, wenn man ihn braucht. Diese Knappheit, die formt uns, die formt unser Miteinander. Die Knappheit hindert uns daran, bestimmte Dinge zu tun. Und damit ist die Knappheit auch für viel unserer Kreativität verantwortlich, für unsere Problemlösungsfähigkeiten. Und die Knappheit beeinflusst unser Ressourcenmanagement. Beziehungsweise die Knappheit von Ressourcen macht das Ressourcenmanagement erst notwendig. Ressourcenmanagement merkt man dann, wenn man unter der Dusche das Duschgel ausgeht, dann wird plötzlich gestreckt und verdünnt. Und das hat bei uns nur selten mit echter Knappheit zu tun, sondern mehr damit, dass wir einfach zu faul waren, Neues zu kaufen oder es vergessen haben. Wir haben als moderne Menschen aber auch viele Bereiche, die früher durch Knappheit geprägt waren und in denen wir heute Überfluss haben. Und die Schere, wir gucken uns mal ein paar Beispiele an. Ganz bewusst alle diese Beispiele ohne Wertung. Licht, gerade schon gesagt, ganz früher musste man, was weiß ich, einen Monat arbeiten, um genug Öl für ein paar Stunden künstliches Licht zu haben. Das war unerschwinglich für die armen Menschen. Und das Öl, was wir da gebraucht haben, hat dann auch noch möglicherweise mit der Ernährung konkurriert. Und dann hat die Verfügbarkeit von Licht natürlich Einfluss auf wie wir arbeiten, wann wir arbeiten, wie produktiv wir sind. Auf unsere Bildung hat das Einfluss, weil wir nachts plötzlich lernen können, statt zu schlafen und so weiter. Heute haben wir LED-Licht 24/7, kostet quasi nur Cent. Ist zu vernachlässigen. Wann wir wollen, wo wir wollen. Licht ist das eine. Informationen, auch da. Knappheit. Früher waren Bücher handgeschrieben und sie waren der Elite vorbehalten. Die ärmeren Menschen haben ihr Wissen mündlich weitergegeben. Also der reisende Geschichtenerzähler damals war der quasi der Nachrichtensprecher. Heute, ja, haben wir das Internet. Das Weltwissen unter unseren Fingern. Immer und überall. Kommunikation. Noch sowas. Knappheit. Früher, wenn ich jemandem was mitteilen wollte, dann musste ich halt dahin gehen, zu Fuß ins Nachbardorf oder so. Nachrichten, die hat man dann irgendwann per berittenem Boten verschickt. Dazu musste man aber schreiben können und man musste sich das Papier leisten können. Konnte also auch nicht viele. Dann irgendwann hat sich die Post entwickelt und dann gab es Briefe und die hatten entsprechend lange Laufzeiten. Dann gab es irgendwas, das Telegramm. In meiner Kindheit und in meiner Jugend gab es noch Telefonzellen. Und wenn du kein Kleingeld in der Tasche hattest, dann hast du auch nicht telefonieren können. Das war eine Knappheit. Heute haben wir unsere Dick Tracy Watch, unseren Kommunikator am Handgelenk. Vielleicht was Moderneres. Computing. Die Computerei. Ach, ich habe in meiner Kindheit, hatte ich so ein Zukunftsbuch und da war die Cray 1 abgebildet. Das ist ein Großrechner, ein Supercomputer von 1975. Der hatte einen Rechenpeak von 160 Megaflops. 160 Millionen Floating Point Operationen pro Sekunde mit 8 Megabyte RAM. Der hat 115 Kilowatt Energie verbraucht. Das war so kleines Dorf ungefähr. Und heute haben wir mehrere Cray Ones in der Hosentasche. Also moderne Prozessoren gehen einfach in den Teraflop-Bereich. Was machen wir damit? Katzenfotos anschauen. Tja, na gut, auch ein paar andere Sachen. Schauen wir weiter. Fotografie, super Thema. Fotografie. Ja, Knappheit. Früher war jedes Bild viel Arbeit und viele Kosten. Wer hier mal in der Villa bei uns einen Großformat-Workshop mitgemacht hat, der weiß das. Und das ist schon die bequeme Variante. Und heute, naja, fasst mal in eure Hosentasche, Smartphone, spiegellose Kameras mit Wi-Fi und was weiß ich. Also jedes Smartphone hat heute mal locker 2 bis 4 Kameras eingebaut. Wo haben wir noch Knappheit? Reisen, ja. Früher war das halt zu Fuß. Oder zu Esel, zu Pferd, per Kutsche. Aber da musste man schon wieder reich sein. Und Entfernungen wurden früher in Tagesreisen gemessen. Und weite Reisen konnten sich wirklich nur reiche Menschen leisten. Und die dauerten Monate. Und heute, ja, öffentlicher Nahverkehr, öffentlicher Fernverkehr, Autos, Flugzeuge oder vielleicht auch virtuelles Reisen per Zoom oder VR oder sonst was. Last but not least, Ernährung. Früher haben wir Wurzeln und Beeren gegessen. Wir haben gegessen, was da war, was wir gefunden haben. Dann haben wir irgendwann angefangen, Böden zu bestellen, Sachen zu säen. Aber es gab generell in der Geschichte der Menschheit immer mehr Unterernährung. Es gab auch regelmäßig Hungersnöte. Ja, die gibt es alles heute noch, aber nicht mehr auf die Art und Weise wie früher. Also die Spanne ist groß, ja, aber heute haben wir Läden, Supermärkte, eigentlich eine unendliche Auswahl, eine globale Lieferkette. Und selbst wenn das holpert, ist das alles so viel unbegrenzter, so viel Überfluss, teilweise auch überflüssig, aber mit so viel Überfluss ausgestattet, als das jemals in der gesamten Geschichte der Menschheit der Fall war. Der Grund, warum ich über dieses Thema Knappheit und Überfluss rede, das ist, weil sich gerade jetzt in verschiedenen Bereichen die Balance wieder ändert. Und vielleicht waren das früher so Sachen, naja, da hat man schon vielleicht eine Lebenszeit lang gebraucht, um diese Veränderungen wahrzunehmen und zu sehen. Jetzt passieren da gerade Dinge so schnell, dass wir das einfacher beobachten können. Und es werden Dinge einfach absehbarer. Schauen wir doch mal, ja, das, was wir jetzt alles eigentlich schon seit über einem Jahr sehen, Gebrauchskunst, ne? Schildertexte, Alltagskunst, Juristerei, das gehört auch mit rein, Vertragswesen und so weiter. Das macht die KI. Das macht die nicht perfekt, aber mit Handholding von Menschen macht die das schon gut und macht es uns einfacher, an diese Dinge ranzukommen. Also Beispiel, ich habe jetzt ein konkretes Beispiel von vor ein paar Tagen. Gegen rechts, gegen AfD, Brief an meine Abgeordneten geschrieben. Ne? Macht man so. Man muss sich ja in diese Demokratie auch einbringen. Und da habe ich natürlich meine Gedanken aufgeschrieben, was ich sagen möchte, habe es aber dann letztendlich in meinem Stil ausformulieren lassen von einer KI. Dann gibt es die Generatoren. Und ja, die sind heute nicht perfekt. Die machen Fehler, die halluzinieren auch noch. Aber wir haben da exponentiellen Fortschritt. Im Moment ist das nur durch die Rechenleistung und Trainingsdaten begrenzt. Und selbst bei den Daten wird mittlerweile davon ausgegangen, dass die sehr wohl auch synthetisch sein können, ohne dass die Sache in sich zusammenfällt. Das ist ein unglaublich interessantes Gebiet. Und worauf ich hinaus will, ist, es gibt Fortschritt und es wird da über eine lange Zeit noch viel Fortschritt geben. Der wird eher schneller als langsamer. Das Zeug wird besser. Wenn man von dem ausgeht, wie die Sachen jetzt sind, dann ignoriert man, dass es da gerade einen dramatischen Fortschritt gibt in kurzer Zeit. Und gerade die Themen Zuverlässigkeit und Halluzinationen, das sind die zentralen Forschungsbereiche. Da wird gerade investiert. Der Punkt ist aber, wir werden in vielen dieser Bereiche, in denen der Mensch zentral war und in denen der Mensch die knappe Ressource war, werden wir bald Überfluss haben. Zum Beispiel in diesem Gebrauchskunstbereich, wie ich ihn nenne. Nächster Bereich, der sich gerade drastisch ändert, ist das Thema Energie. Früher waren wir da mit Muskelkraft zugange und dann haben wir Mensch und Tier als Lieferanten der Muskelkraft gehabt. Dann haben wir Wasserkraft verwendet, Windkraft, Dampf, die Dampfmaschine, Elektrizität, irgendwann kam der Elektromotor. Die fossilen Brennstoffe haben plötzlich ihren Boom bekommen. Und heute gibt es noch ein paar fossile Brennstoffe hier und da, aber die gehen tatsächlich alleine schon aus ökonomischen Gründen mit der Zeit zurück. Und ja, das sind Interessen und so weiter, aber Im Vergleich sind die einfach zu teuer und werden im Vergleich immer teurer. Also werden wir zwangsläufig immer mehr erneuerbare Energien haben. Solarausbau ist riesig. Meine Eltern haben jetzt eine PV auf dem Dach. Und das finde ich faszinierend, weil bis vor einer Weile das einfach kein Thema war. Und meine Eltern haben jetzt, ich glaube, in den ersten 14 Tagen im tiefsten Winter, im dunkelsten Teil des Jahres, mit Schnee auf dem Dach und wenig Sonne, haben die schon mal eben irgendwie 15% ihres Bedarfs selbst gedeckt. Und das mit einer Maschine, die gerade frisch angeschaltet wurde. Und natürlich wird das nur besser. Dezentralisierung. Im Energiebereich, die Dezentralisierung, die wird viel ändern. Weil wenn ich meinen eigenen Strom herstelle, dann muss ich weniger kaufen. Und damit wird die Nachfrage beim Stromversorger sinken. Und damit wird der Strom günstiger werden müssen, weil die kriegen ihn sonst nicht mehr los. Der Ausbau der Erneuerbaren, der wird so weit gehen. Und das ist nicht meine Prophezeiung, sondern da haben sehr viele schlaue Menschen drüber nachgedacht. Der Ausbau der erneuerbaren Energien wird so weit gehen, dass die Erneuerbaren auch die müssen dann auch im schlechtesten Fall das abdecken können, was nötig ist. Ja, das wird ganz allein schon aus ökonomischen Gründen passieren, weil die Erneuerbaren einfach so günstig sind im Vergleich zu allem anderen. Das heißt, wir werden diesen Ausbau irgendwann haben, der dann mit Solar und Wind und den passenden Speichern und Batterien, der muss den Worst Case abdecken. Der muss diese dunkelsten Wochen im Winter abdecken können. Und diese Anlagen, die dann dafür gebaut werden, für diesen Worst Case, die werden den Worst Case deshalb abdecken, weil es zu teuer sein wird, dafür noch fossile Kraftwerke vorzuhalten. Und ja, das dauert, es wird auch noch welche geben, aber die Ökonomie, die Wirtschaft spricht ein sehr klares Wort an der Stelle. Und jetzt kommt der Knaller, der Gedankensprung. Wenn die Dinger den Worst Case abdecken, dann hören die in allen anderen Cases, in den besseren Cases, im Frühjahr, im Sommer, im Herbst, hören ja nicht auf zu produzieren. Die Sonne wird scheinen, der Wind wird pusten und ja, du kannst eine Windkraftanlage abschalten. Die stehen manchmal, die Dinger. Das hat aber mehr mit dem Markt zu tun und weniger mit der Notwendigkeit. Also, die Dinger produzieren. Und zwar in 80% der Zeit, in dem Zeitraum des Jahres, der nicht dunkel ist und Winter heißt, werden die einfach einen massiven Energieüberschuss produzieren. Und diese Energie wird dadurch schweinebillig sein. Im Überfluss vorhanden. Und allein daraus werden sich schon völlig neue Industrien und Businessmodelle entwickeln. Also Energie ist neben der Gebrauchskunst ein ganz großer Veränderungssektor, in dem wir von der Knappheit in den Überfluss gehen. Nächstes Thema. Ich habe 1, 2, 3 Themen habe ich noch. Transport und Mobilität. Früher war, ja, Sprit teuer, Energie teuer und knappe Ressource. Ne? So ein Tank voll Sprit ist halt nun mal teuer. Heute ändert die Elektrifizierung alles. Genauso wie das Licht. Ne? Das hat sich vom, ich kann mir das nicht leisten, zu na, kostet ja nichts, sich verändert. Transport wird auch verdammt günstig werden. Und zwar aus mehreren Gründen. Ich nenne mal nur 2 davon. Also A, das haben wir schon gehabt, den Strom. Der Strom wird einfach billiger. Der kostet jetzt schon für die gleiche Strecke deutlich weniger als ein Diesel. Und die Preise werden mit dem Ausbau der Erneuerbaren nur noch nach unten gehen. Aber der zweite Grund, und den finde ich fast noch interessanter, ist, dass das Fahren in absehbarer Zeit keine Zeit mehr oder fast keine Zeit mehr binden wird. Also Beispiel, und wirklich nur ein Gedankenbeispiel, nehmen wir die Mobilität so wie sie jetzt ist und wurscht, ob die jetzt elektrisch fahren oder nicht, nehmen wir die so wie sie jetzt ist, jeder hat sein Auto oder viele Familien haben ihr Auto und jetzt ändern wir nur eins, und zwar auch was am Horizont schon steht, und das ist die Autonomie beim Fahren, dass die Kisten selbst fahren können. Das ist nicht mehr weit weg. So, jetzt hat jemand ein autonomes Auto und fährt damit jeden Tag im Jahr zur Arbeit. Wie viele Arbeitstage haben wir? 220 oder so. Irgendwo so in dem Dreh rum. So, eine Strecke zur Arbeit ist 40 Minuten. Das heißt, dieser Mensch fährt 220 Tage mal 40 Minuten mal zwei Strecken hin und zurück. Das sind 17.600 Minuten im Jahr. Das sind fast 300 Stunden. Wenn wir das in 8-Stunden-Tage umrechnen, dann sind das 36 8-Stunden-Tage. Wenn wir es in 24-Stunden-Tage umrechnen, dann sind das 12 zusätzliche komplette Tage im Jahr, die wir plötzlich Zeit haben für was anderes, weil wir da diese Maschine nicht steuern müssen. Und diese Zeit lässt sich natürlich füllen durch, keine Ahnung, schlafen? Warum nicht? 40 Minuten länger schlafen jeden Tag? Oder durch Medienkonsum? Durch Arbeiten? Ja, man kann diese Zeit schon arbeiten. Oder durch, weiß ich, duschen, rasieren, frühstücken. Ja, und nochmal weiterdenken, ne? Ein autonomes Auto muss nicht so gebaut sein wie die Autos heute. Das braucht im Zweifel noch nicht mal Fenster haben. Die KI und der Energiewandel werden hier die Haupttreiber sein. Aber ist natürlich im heutigen Kontext gedacht, und damit ist es auch kurz gedacht, weil natürlich ändert sich auch Arbeit, ne? Durch die KI. Und weil wir wegen Pandemie und so weiter auch nicht mehr so oft an einem zentralen Ort zusammenkommen müssen. Also auch das ändert sich, selbst wenn es da Kräfte gibt, die das wieder rückgängig machen wollen. Die Würmer gehen nicht in die Büchse zurück. Also so zu denken, ist so ein bisschen wie das Auto so zu denken, dass man ein schnelleres Pferd haben möchte. Aber das ist das Auto ja nicht. Aber wie gesagt, ist alles nur ein Gedankenspiel. Wenn wir weitere Variablen ändern wollten in diesem Gedankenspiel, also lasst mal das mit der Autonomie ruhig drin, aber persönliche Autos werden schlicht und einfach aus der Mode kommen. Weil ich mir dann ein Robotaxi rufen kann, wo immer ich auch bin. Ne? Das fahren halt Robotaxis über die Straßen, und das nächste ist halt, was weiß ich, 3 Minuten entfernt. Und da kostet mich dann die Fahrt plötzlich nur noch ein paar Cent pro Kilometer. Weil der Mensch nicht mehr am Steuer sitzen muss, weil das Ding elektrisch betrieben wird. Ich meine, heute überlegen sich die Kids ja schon, ob sie überhaupt einen Führerschein brauchen. Warum? Naja, habt ihr mal versucht, in der Großstadt einen Parkplatz zu finden? Das war schon in den 90ern schwierig. Das ist heute nicht einfacher geworden. Oder schlicht einfach der Führerschein. Der kostet mittlerweile halt mal locker 3.000 Euro. Habe ich kürzlich gelesen, bin schier vom Hocker gefallen. 3.500 kann man heute hinlegen, um einen Lappen zu machen. Und dann hat man sich noch kein Fahrzeug gekauft. Also für das Geld kann man sehr, sehr viele Strecken mit einem Robotaxi fahren. Wenn die mal verfügbar sind, wegen mir auch initial erstmal geofenced, weil sie nicht überall fahren können. Aber wenn ich mir ein Robotaxi vorne an die Straßenecke kommen lassen kann, und das kostet die Fahrt in die Stadt halt irgendwie 3 Schlappen oder so. Ja, warum soll ich da noch ein eigenes Auto haben? Also Auto und Führerschein lohnen sich irgendwann nicht mehr. Jetzt schon für viele. Sind einfach nicht mehr attraktiv. Und ein eigenes Auto zu haben, wird nicht allzu langer Zeit so sein, wie ein eigenes Pferd haben. Das mögen sich die alten Säcke unter uns nicht vorstellen können, aber genauso wird es laufen. So, noch 2 Themen. Wir hatten Gebrauchskunst, wir hatten Energie, wir hatten Transportmobilität, und jetzt gucken wir mal noch Bildung an. Bildung ist so ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt. Früher habe ich Mathe-Nachhilfe gegeben. Ne? Ich habe mir Taschengeld dazu verdient, weil das Lehren eine knappe Ressource ist. Ne? Anderen was beibringen, das ist Zeitaufwand. Die Lehrerin, der Lehrer sind eine knappe Ressource. Wenn die Ressource Lehrer nicht knapp wäre, dann könnten wir jedem Kind einen Privatlehrer spendieren. War doch einfach. Wäre vor allem sinnvoll. Aber das ist nicht so. Und deshalb müssen alle in der Klasse ein Stück weit über einen Kamm geschert werden. Und ja, Lehrerinnen und Lehrer sind klasse und machen wirklich, die hängen sich da toll rein, aber die Umstände machen es ihnen halt schwer. Und nicht alle Kinder lernen gleich. Das kann das Lehrpersonal aber nicht immer berücksichtigen. Also bleiben Kinder auf der Strecke. Und nicht alle Kinder lernen zu jeder Tageszeit gleich. Es gibt unterschiedliche Chronotypen. Aber in der Schule müssen alle zur gleichen Uhrzeit ran. Wegen knapper Ressourcen. Da bleiben Kinder auf der Strecke. Stellt euch mal vor, ihr hättet einen Privattutor zu jeder beliebigen Zeit, zu jedem beliebigen Thema. Und dann sagt ihr, ich möchte mal Thema X lernen. Hilf mir mal. Jetzt. Denn jetzt bin ich gerade aufnahmefähig. Jetzt möchte ich lernen. Und diese Ressourcenknappheit ist nicht der einzige Faktor. Der wirklich noch wichtigere Faktor, glaube ich, ist, dass dieser Tutor, dieser KI-Tutor, der ist 100% non-judgmental. Damit will ich sagen, dem ist das egal, ob du zum fünften Mal sagst, dass du was nicht kapiert hast. Und dass du es bitte nochmal aufbereitet haben möchtest auf eine andere Art, damit es irgendwann in deinen Schädel reingeht. Das ist die eingebaute Eselsgeduld. Und das ändert was. Wie oft habe ich in der Klasse Ja und Amen gesagt, in der Schulzeit, nachdem ich nach dem zweiten Mal nachfragen und nicht verstehen, dann irgendwie mich langsam doof gefühlt habe vor der Klasse. Und dann gucken mich alle an und dann sage ich lieber, nee, passt schon und sag mir im Hinterkopf, dann muss ich erst nachher nochmal nachgucken und dann tue ich es aber nicht, weil ich irgendwie, oh, ein Eichhörnchen, abgelenkt bin von irgendwas. Das ist ein echtes Problem. Und dieser KI-Tutor, der wird dich nie schief angucken. Der hat unendliche Geduld. Der wird sich nie seinen Teil über dich denken. Das ist ein komplett anderes Verhältnis zwischen Schüler und Lehrer. Und das Menschliche dazwischen. Es gab Fächer, in denen war ich nur deshalb schlecht, weil ich ums Verrecken nicht mit dem Lehrer klargekommen bin. Physik. Ich bin ein Nerd. Physik, es müsste mir eigentlich reinlaufen. Und es tut's auch intuitiv, natürlich. Aber in der Schule hatte ich da keine guten Noten, weil mit Verlaub der Lehrer einfach ein Arschloch war. Entschuldigung, er lebt auch nicht mehr. Aber mit dem bin ich nicht klargekommen und er mit mir auch nicht. Und das hat sich im Verhalten geäußert und damit auch in meinen Noten. Ganz einfach. Solche Dinge spielen dann überhaupt keine Rolle mehr. Das ist eine Revolution. Das ist eine fucking Revolution. Na gut, letztes Thema. Und das ist, glaube ich, das brisanteste Thema, auch irgendwo das spannendste Thema, und das ist das Thema Arbeit. Und zwar nicht die Kopfarbeit, nicht das Schreiben von Texten oder das Erzeugen von Bildern, sondern die Menschen, die körperlich arbeiten, die in Fabriken stehen, die Maschinen bedienen, die Maschinen bestücken, die Dinge von Hand machen, die körperlich arbeiten. Ich schaue mal zurück auf meine Vergangenheit, so zwischen den Schuljahren und zwischen Abi und Studium. Da war ich insgesamt sicher ein Jahr lang in der Fabrik, habe in der Metallverarbeitung gearbeitet. Wir haben Hydraulikpumpen gebaut. Und das waren wirklich so quasi alle Arbeitsgänge. Das war die Gießerei, wurde gedreht, da wurde geschliffen, gehohnt, geleppt, gewaschen, montiert, Prüfstand und. Und wenn ich mir mal so wo ich hauptsächlich stand, ich an der Maschine und das lief so ab, die Maschine, das war eine CNC-Maschine, die war entsprechend vorprogrammiert. 20% meiner Zeit war Beladen und Entladen dieser Maschine, also Teile rein in die Vorrichtung, festschrauben, Knopf drücken, also Türe zumachen, Knopf drücken, dann macht die CNC-Maschine ihr Programm und die dreht oder schleift oder tut sonst was. Dann ist das fertig, dann wird die Vorrichtung geöffnet, dann werden die Teile rausgenommen, dann wird mal noch nachgemessen, das sind vielleicht 10% der Zeit, wenn überhaupt. Da wird dann eben mit einem Mikrometer nachgemessen, ob die Toleranzen noch stimmen, ob die Teile noch die richtigen Größen haben an den richtigen Stellen. Dann wird gegebenenfalls nachgeregelt oder du rufst den Kabo, guck mal hier, stimmt was nicht, mach mal. Und 60% der Zeit war Wartezeit, bis die Maschine fertig ist. Ihr erinnert euch vielleicht an die letzte Folge vom CM-Magazin. Da habe ich über Robotik schon geredet, über humanoide Roboter. Und das, ist so ein Thema, was sich so über die letzten Monate bei mir ein bisschen festgesetzt hat, weil ich glaube, das ist tatsächlich ein sehr ernstes Thema. Und das ist, es ist total einfach, das jetzt zu belächeln, wenn man sich so Roboter anschaut, die im Schneckentempo sich bewegen und du hast Angst, dass er gleich umfällt und sind ungelenk und nicht in der Lage, filigrane Dinge zu tun und so weiter. Pah, da sind wir Menschen tausendmal besser und schneller und alles. Aber lass uns mal den Fortschritt mit einbeziehen und lass uns mal ein paar Beispielrechnungen machen. Also, was habe ich damals in der Metallverarbeitung als ungelernter Fabrikarbeiter verdient? Das waren, was weiß ich, vielleicht keine 3.000 Euro im Monat. Lass uns mal großzügig 36.000, D-Mark, Entschuldigung, der deutsche Mark. Lass es mal 30.000, 35.000 Mark im Jahr sein. Wenn man heute so ungelernte Fabrikarbeit anschaut, 2.000 bis 3.000 Euro im Monat, 30.000 im Jahr vielleicht, inklusive Lohnnebenkosten, kostet so ein Arbeiter vielleicht 50.000 im Jahr dem Arbeitgeber. Das so über Daumen. Wenn du jetzt für 50.000 Euro als Boss einen humanoiden Roboter kaufst, also ich rede ganz bewusst von dieser humanoiden Form. Ich rede nicht von einem, da schrauben wir an die Maschine einen KUKA-Roboter ran, so einen Roboterarm, der dann auch ganz toll und schnell ist und so weiter, sondern ich rede ganz bewusst von dem humanoiden Roboter, von dem, der aussieht wie der Mensch, der sich so bewegt wie der Mensch, weil diese humanoide Form hat einen ganz gewaltigen Vorteil. Sie ist ein sogenanntes Drop-in-Replacement. Du kannst den Menschen von der Maschine wegnehmen und stellst so ein Gerät dahin. Da musst du keinen Käfig bauen, beziehungsweise du stellst den nicht mal dahin. Du sagst ihm, wo sein Arbeitsplatz ist und dann geht der dahin. Für den musst du keinen Sicherheitskäfig bauen, der muss keinen Sockel betoniert bekommen, der muss nicht aufwendig gerüstet werden, wie so ein großer KUKA-Roboter, ne? Dem muss man dann sonst die richtigen Greifer anschrauben und da muss man ihm beibringen, wo er wann sich bewegen muss und wo er sich nicht hinbewegen darf, weil er da mit Sachen kollidiert und wo die Palette ist und na, das ist, also so funktionieren die Roboter heute oder viele, ne? Die sind linear programmiert. Aber dieser Drop-in-humanoide Roboter, den lässt du einfach, den packst du aus und dann sagst du, geh mal, da hinten, bei B5 steht deine Maschine und unterwegs kriegst du ein Software-Update und dann weißt du, was da für Teile gemacht werden und was deine Aufgabe ist. Und dann kann der die Teile in die Maschine tun und dann kann der warten und dann kann der die Teile rausnehmen und nachmessen und dann neue Teile in die Maschine tun und so weiter. Und das tut er vielleicht nicht so gut wie ein Mensch initial, ne? Das tut er aber halt auch nicht 8 Stunden am Tag, sondern das tut er, was weiß ich, 22 Stunden am Tag. Und die restlichen 2 Stunden, was weiß ich, werden die Gelenke geschmiert und wird die Batterie geladen. Der wird nicht müde, der macht keine Fehler, der streikt nicht und. Und da wird es hingehen. Und nochmal, was du heute gebaut hast, das ist kein Hirngespinst. Es gibt 5 bis 10 Hersteller locker, die mit viel Investition genau darauf hinarbeiten. Jetzt kommen die Abers, ne? Aber die Roboter sind nicht fingerfertig genug. Der Mensch mit seiner Hand, das ist ein Wunderwerk. Die Hand ist filigran und kräftig gleichzeitig und. Naja, wenn wir uns angucken, die Roboterhände heute können rohe Eier handeln, die können Schnitzel braten. OpenAI, die heute ChatGPT machen, hatten mal eine Zeit lang Robotik. Da waren sie weit vor ihrer Zeit, aber das ist jetzt, weiß nicht, 7, 8, 9 Jahre her. Da hatten die diese Roboterhand, die einhändig einen Rubik's Cube lösen konnte. Also du hast dieser Hand einen Rubik's Cube gegeben und die war so dermaßen gut von der Flexibilität her, von der Feingliedrigkeit, von der Haptik, dass die ein Rubik's Cube. Es gibt heute Roboterhände, die können Stifte spinnen. Ja, ist alles möglich. Was gibt's noch für Aber? Aber die Roboter sind so langsam. Ja und? Haben noch Zeit? Langweilen sich ja nicht. Und die können es auch öfter probieren. Und weil sie KI sind, lernen sie dazu. Sie werden schneller, die Aktuatoren werden besser und. Also das ist, da muss man dem Fortschritt schon auch erlauben, stattzufinden. Und das wird er tun. Und das erste iPhone hatte auch nur eine Kamera von, ich weiß gar nicht. Also früher die Handys, die hatten Kameras, die waren, wenn überhaupt, VGA-Auflösung. Also Fortschritt passiert. Fortschritt wird vorangeschritten, ja. Was gibt's noch für aber Sicherheit, Arno. Ja, das Auto, das autonome Auto ist ja auch nur ein Roboter auf Rädern. Wenn das mit 130 km/h auf der Autobahn fährt, da darf natürlich nichts passieren. Da muss natürlich die Sicherheit stimmen. Aber so ein Roboter, so ein humanoider Roboter, der irgendwo, was weiß ich, gerade mal, weiß nicht, vielleicht Geschirr in die Spülmaschine einräumt. Na, der kann doch kurz warten, der pausiert, der überlegt kurz. Der ist nicht, also da ist das Thema Sicherheit ein ganz anderes. Und ja, noch so ein aber, die sind doch viel zu teuer. Lass uns mal gefühlt hoch ansetzen, ne? So ein humanoider Roboter für 100.000 Euro. Ich meine, wenn die einigermaßen ökonomisch sein wollen, dann müssen die günstiger werden, aber 100.000 Euro, Hausnummer. Der wird einen ungelernten Arbeiter ersetzen, der im Jahr 30.000 kostet. Und der wird dann Schrauben sortieren, simple, niedrige Tätigkeiten machen, Sachen, die ungelernte Teile aufräumen, eben Maschinen beladen und entladen. Er wird nicht gleich Wäsche falten können, aber er wird viele Dinge tun können. Also der Roboter kostet dreimal so viel wie der Mensch. Im ersten Jahr. Arbeitet aber natürlich auch dreimal so lang. Macht keine Pause, muss nicht essen, muss nicht aufs Klo, beschwert sich nicht. Das ist schon im ersten Jahr kostenneutral. Lass den Roboter 200.000 kosten, dann ist er nach 2 Jahren kostenneutral. Aber diese Dinger werden nicht so viel kosten. Die werden irgendwann in so große Stückzahlen kommen. Und dann reden wir von den Kosten vielleicht für ein Auto oder sowas. Dann kosten die vielleicht 30.000, 40.000. Also die sind ruckzuck amortisiert, die Dinger. Und weil sie humanoid sind, brauchst du keine komplizierte Rüstauf... Also wenn ich mir vorstelle, selbst eine kleine Fabrik, die sich eigentlich so eine Automatisierung nicht leisten kann, weil die Maschinen so teuer sind, weil sie zu unflexibel sind, weil du für jeden Auftrag anderes Zeug rüsten musst. Ja, kannst du mit so einem Ding wahrscheinlich machen, weil das nimmt dann halt das entsprechende Werkzeug in die Hand. Und dann hast du hier ein neues KI-Modell, kriegen alle Roboter plötzlich irgendwie über Nacht ein Update, ein Over-the-Air-Update, und weil sie KI sind, sind sie nicht so rigide wie eine CNC-Maschine, und dann können sie plötzlich neue Dinge. Also kurz gesagt, Arbeit wird sich so grundlegend verändern, dass wir, das können wir uns noch nicht vorstellen. Das kann ich mir noch nicht ganz vorstellen. Und dann werden wir uns irgendwann für zu Hause einen Roboter mieten, der uns im Frühjahr den Garten auf Vordermann bringt und der aufräumt und der Spülmaschine ausräumt, Teller in den Schrank räumt. Und das wird anfangs langsam und ungelenk sein, aber wir sehen doch gerade bei der KI ein exponentielles Wachstum und die Energiekosten gehen runter. Also Energie, Mobilität, Bildung, Arbeit, das sind alles zentrale Bereiche für uns. Und ganz am Schluss stellt sich natürlich die Frage, was passiert mit dem Menschen, wenn wir im Überfluss leben? Weil darum geht es letztendlich, um die Knappheit und den Überfluss. Das war ja die Prämisse für diesen Aufsatz. Was passiert denn, wenn wir plötzlich fast alles im Überfluss haben? Besonders, weil uns das Thema Arbeit auch direkt betrifft. Ne? Energie, Mobilität, Bildung sind ja Dinge, die wir bekommen, weil wir Arbeit leisten. Ne? Also da haben wir quasi unsere Ressource Zeit und Leben letztendlich geben wir her dafür, um Energie, Mobilität und Bildung und andere Dinge zu bekommen. Und wenn da jetzt plötzlich Überfluss besteht in Energie, weil die so billig ist, und in Mobilität, weil die immer billiger wird, und in Bildung, weil die immer zugänglicher wird, und die Arbeit nicht mehr von uns geleistet werden muss, ja, wo geht das hin? Und besonders das Thema Arbeit, ne? Weil wir kommen aus dem System der Knappheit, in dem wir die knappe Ressource sind. Und spätestens dann müssen wir natürlich an so Dinge wie, weiß nicht, bedingungsloses Grundeinkommen denken. Aber das ist nicht das Thema hier. Ich möchte das eher philosophisch halten und jetzt einfach nochmal den Bogen spannen. Knappheit ist die Triebfeder unserer Kreativität. Denkt mal drüber nach. Und lasst mich wissen, was euch so dazu einfällt. So, Delay, jetzt ist aber auch gut für heute. Ich muss meine Stimme schonen und oben noch mehr Tee reinkippen, damit das dann alles irgendwie sich hoffentlich bald wieder normalisiert. Nächste Woche ist, glaube ich, auch nochmal eine Pause, weil da machen wir den nächsten Familienbesuch. Wir machen ja Weihnachten immer bei den Familien, aber halt später im Januar. Und das machen wir nächstes Wochenende. Das heißt, da wird es wahrscheinlich auch wieder auf Kosten der Sendung gehen. Dafür entschuldige ich mich jetzt schon. Und bin dann da aber dafür mit fleißig am neue Themen sammeln. Und ich höre jetzt einfach auf. Mein Kopf funktioniert heute noch nicht so, wie er soll. Ich wünsche euch was. Bis dann. Ciao, ciao.